Schönen guten Abend. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, als Urlaubsvertretung heute Abend bei euch zu sein. So seht's einfach mal. Das habt ihr übrigens den beiden Mädels zu verdanken. Die haben mich vor 3 Wochen mal gefragt oder so. Und ich habe natürlich sofort, richtig Rebecca? Wirklich sofort per WhatsApp gesagt, ja natürlich komme ich. Und deswegen freue ich mich wirklich mal bei euch zu sein. Ich habe lange nicht mehr gepredigt, finde aber in letzter Zeit so immer wieder ein bisschen wieder zurück dazu. Und der Grund dafür ist der, sage ich euch mal ganz ehrlich, weil ich gemerkt habe, auch du kannst heute, weißt du, du kannst viel erzählen, kannst viel Theorie von dir geben und viel Theologie, habe ich ja auch mal gelernt irgendwann, danach auch nochmal Journalismus, das war auch gut und auch sehr wichtig. Und trotzdem habe ich irgendwie gemerkt, so auch in meinen vielen Kontakten in Unternehmen und überall, du erreichst die Leute gar nicht mehr so richtig mit den klassischen ja, Verkündigungen, die wir so ab und zu an den Tag legen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es liegt höchstwahrscheinlich daran, dass es so das Desinteresse ist zum Teil. Oder dass die Leute sagen, was, da kommt mir einer und erzählt mir was von Gott oder von Glaube. Was bringt mir das überhaupt noch? Und weil ich in meinem Leben, wie viele von euch, ihr alle, gemerkt habt, dass Gott wirklich einer ist, der was tut und Glaube wirklich was ist, was nicht sinnlos ist, und ich wieder neu das lernen konnte, habe ich mir gesagt, nee, das willst du auch mal so auf deine Art, so wie das eben wie ich das jetzt gerne mache, auch mal weitergeben in Predigten oder Andachten oder in Artikeln, die ich auch mittlerweile wieder mal schreibe. Und so kam es, dass wir auch in Wetzlar, und das ist so ein kleiner Werbeblock vielleicht noch am Anfang, dass wir uns jetzt engagieren beim CVM in Wetzlar, der sogenannten Y Church mit Y am Anfang. Y, Englisch, bedeutet Y, Church, Kirche, ist ein bisschen doppeldeutig. Y Church, warum eigentlich Kirche? Warum gibt es Gemeinden überhaupt? Ist ja eine gute Sinnfrage. Und wir engagieren uns jetzt da und sind im Gründungsteam mit Dennis Wert und anderen, die kennt ihr ja alle. Und auf Instagram könnt ihr uns folgen, White Church Wetzlar, und da könnt ihr mal vorbeikommen. Also, und da war jetzt vor 2, 3 Wochen war unser letzter Gottesdienst. Heute Abend ist parallel im CVM auch eine Veranstaltung. Und da engagieren wir uns, weil ich merke, es ist großartig, auch mal neu zu denken und auch Glaube neu zu denken. Und ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt, ist die Kernfrage des Ganzen. Die Kernfrage. Wer ist eigentlich Gott? Kann man die Frage überhaupt noch stellen oder geht das überhaupt? Wenn ihr euch die Frage mal und so mal in einer stillen Minute stellt, wer ist eigentlich Gott? Da hast du natürlich sofort rattert es im Gehirn und du kommst gar nicht auf den Nenner, glaube ich. Also wir könnten jetzt eine Stunde darüber, also jeder für sich nachdenken, wer ist Gott, und jeder käme auf eine andere Antwort. Und das zeigt mir auch schon die Vielfalt des Glaubens. Ich persönlich finde das mittlerweile großartig, dass viele auf andere neue Antworten kommen. Aber trotzdem wollte ich mal versuchen, auch und will es heute Abend mal versuchen, mich der Frage zu widmen, wer, was, wie ist eigentlich Gott? Und wie man da rangeht, ist natürlich völlig unterschiedlich. Ja? Und ich habe mir mal Folgendes überlegt. Seit ungefähr 1500 Jahren doch mittlerweile, also im Jahr 500 kamen so einige Männer damals, denke ich, damals waren es nur Männer zusammen und haben sich überlegt, sag mal, es gibt so viele unterschiedliche Ansichten und so weiter, können wir nicht mal den Glauben auf einen Nenner bringen? Und was wurde da entwickelt oder geschrieben? Das sogenannte Nizäische Glaubensbekenntnis kennt ihr alle auswendig. Ich auch. Ja. Und ich habe mir überlegt, ja, was wird eigentlich im Glaubensbekenntnis von Gott gesagt? Komischerweise kommt Gott im Glaubensbekenntnis nur an 2 Stellen vor. 2. Ganz am Anfang natürlich, ne? Und trotzdem gibt es so gleich im ersten Satz des Glaubensbekenntnisses, da gibt es gleich so definierende Begriffe über Gott. Und die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Es sind also 3. Und ich lese uns einfach mal das Glaubensbekenntnis vor. Zumindest die ersten Anfänge, oder sagst du einfach mal, die ihr natürlich alle kennt. Da heißt es schlichtweg, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das sind die drei Begriffe, mit denen Gott im nizäischen Glaubensbekenntnis umschrieben wird, mehr nicht. Das ist die erste Stelle, an der er vorkommt. Die zweite Stelle ist dann später, wenn es heißt, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Also da kommt Gott nochmal vor. Das war es aber dann. Und diese drei Begriffe, die wollen wir uns einfach mal genauer anschauen. Aber ich will noch eins vorausschicken. Sich mit der Frage zu beschäftigen, wer ist eigentlich Gott, ist schon sehr riskant. Wisst ihr? Weil, warum? Der Mensch kann oder soll sich ja eigentlich gar kein Bild von Gott machen. So heißt es ja. Das ist uns aufgegeben. Macht euch kein Bildnis von Gott. Warum ist das eigentlich so? Da geht es gar nicht darum, dass wir uns keine, dass wir keine Altare oder sonstiges oder dass wir keine Vorstellungen von Gott haben dürfen oder entwickeln sollen. Darum geht es gar nicht bei dem Gebot. Überhaupt nicht. Sondern es geht eher darum, dass Gott das Vorstellungsvermögen von uns Menschen komplett sprengt. Und stellt euch mal vor, wir würden jetzt hergehen und anfangen, oh, jetzt versuchen wir ihn so einzuschränken in unsere biografischen Glaubensentwicklungen, in unseren Ort, in unsere Stadt, in unser Denken. Das geht schlichtweg gar nicht. Und Gott sagt, ihr lieben Kinder, ich sprenge sowieso alles im Positiven. Ich bin viel größer, als eure Vorstellung es sein kann. Deswegen lasst es am besten. Geht nicht hin und macht euch so ein konkretes, festes Bild. Macht es nicht. Trotzdem offenbart sich Gott oder hat sich offenbart. Und auch dazu kommen wir noch. Aber sobald Menschen anfangen, sich ein festes Bild von Gott zu machen, wird es übrigens gefährlich. Das hat sich in der Glaubensgeschichte der Christenheit an dutzenden Stellen gezeigt. Oh, wie viele haben schon gesagt, Gott will es. Erinnert euch, 1099 nach Christus, Beginn der Kreuzzüge in Frankreich. Gott will es. Ja, die hatten die Vorstellung eines Gottes, der Menschen in den Krieg ziehen lässt, auf Pferden mit Schwertern und so weiter und Jerusalem befreien und die Araber niedermachen soll. Das war ihre Vorstellung von Gott. Gott will es. Es gibt heute noch einen Politiker in den USA, der hat sich Gott will es eintätowieren lassen auf seinen Oberarm. Ist in der Regierung in den USA, das muss man sich vorstellen. Es gibt heute also Leute, die sagen immer noch, ja, das ist Gott, der will, dass wir genau und ich weiß es genau. Und das sind die Gründe, warum Gott sagt, macht euch kein Bildnis von mir. Lasst es. Hört nicht auf Leute, die sagen, Gott will es. Oder Gott ist so und so. Hört da nicht drauf. Lasst das. Weil das schränkt Gott ein und es führt in den allermeisten Fällen, in den allermeisten Fällen zu Enge, zu Gewalt, zu Herrschaft. Und manche Menschen nutzen es nur, um mit dem Wort Gott Schindluder zu treiben für ihre eigenen Ziele. Und das hat sich in der Geschichte immer wieder gezeigt. Und wir müssen da auch gar nicht das begründen oder relativieren. Es ist dummerweise so. Aber kommen wir doch mal darauf, was Gott, wie Gott definiert wird, wie ich es gesagt habe, im Glaubensbekenntnis. Als Vater, als der Allmächtige und als der Schöpfer. Widmen wir uns mal ganz am Anfang dem Begriff Vater. Alleine das ist schon relativ heikel, habe ich so gemerkt. Ich meine, ich bin immer so aufgewachsen, ja, Gott ist unser Vater. Und meine Vorstellung war natürlich gut, wenn Gott so ist wie mein Vater, ja, dann ist er halt so. Ja. Er kümmert sich ein bisschen und er ist aber sehr streng und er straft. Ja. Also ich glaube, keiner von uns, keiner hat wenn wir an unseren Vater denken, so diese Vorstellung, ja, so ist Gott. Dummerweise ist das immer so auch so ein bisschen gesagt worden oder klingt das mit dem Wort Vater so ein bisschen mit, dummerweise. Und ich plädiere dafür, dass wir uns komplett davon verabschieden. Und das ist nichts gegen meinen Vater, überhaupt nicht. Ja? Ich liebe ihn heiß und innig und respektiere ihn, absolut. Das ist gar nichts gegen ihn. Das ist auch nichts gegen mich und gegen meine Fehler. Überhaupt nicht. Aber Gott als Vater ist nicht zu vergleichen mit dem Vater, mit dem wir aufgewachsen sind. Gar nicht. Heute ist übrigens Tag der Großeltern. Wusstet ihr das?
Tag der Großeltern. Falls alle Großeltern, die hier sind, Großmütter, Großväter, keinen Blumenstrauß von ihren Enkeln bekommen haben, verzeiht es ihnen bitte. Ich glaube, sie wussten es schlichtweg nicht. Aber warum sage ich es? Sollte jemand von euch sagen, und viele sind damit aufgewachsen, mit Vätern, die ein Bild vielleicht abgegeben haben, wo wir, wenn wir sagen, boah, Gott ist mein Vater oder Gott ist wie der Vater, die damit ganz riesige Probleme haben, dann plädiere ich eher dafür. Denkt an die Zeit, an die schöne Zeit, die ihr mit euren Großeltern oder Großmüttern, Großvätern verbracht habt, die euch unbeschwert haben spielen lassen, toben lassen, Dinge tun lassen, die total verboten waren, aber ihr hattet die schönsten Sommerferien eures Lebens. Denkt lieber daran. Und so ist Gott. So ist Gott als Vater, als Großmutter, als Großvater. Er definiert sich über das, was er uns schenkt, nicht über einen anderen Begriff aus unserem Leben, wo wir sagen, so ist Gott, weil ich denjenigen so kenne. Der Begriff Vater kommt noch in einem zweiten Text vor, der weltberühmt ist, der auch in Gottesdiensten gesprochen wird, zumindest in Landeskirchen. Logischerweise das Vaterunser. Und im Neuen Testament gibt es zwei Fassungen des Vaterunsers. Eine steht im Matthäusevangelium, Kapitel 6. Und die zweite Fassung steht im Lukasevangelium, Kapitel 11. Die Matthäus-Fassung, das ist die, die wir alle kennen. Da sind 7 Bitten verankert, festgelegt. Und die beginnt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und so weiter. Die Lukas-Fassung, komischerweise, in Lukas 11, ist kürzer. Da fehlen tatsächlich 2 Bitten. Ich sage das jetzt nicht, weil das super relevant ist. Ich sage das nur manchmal so ein bisschen schmunzelnd für mich persönlich, weil ich mir manchmal sage, also da hätten sie sich, also es gibt wirklich, wirklich nur also da geht Jesus hin und sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Und da sage ich mir, na, da hätten sie sich ja mal wirklich Mühe geben können, um die Worte wirklich so niederzuschreiben, wie er es gesagt hat. Und der Matthäus hat es ein bisschen länger gemacht, der Lukas ein bisschen kürzer. Wer was, keine Ahnung, ich will auch gar nicht tiefer drüber eingehen, aber denkt mal drüber nach. Ich finde es einen spannenden Aspekt, der gar nicht schlimm ist, ja, gar nicht schlimm. Aber Lukas hat nur 5 Bitten und steigt übrigens auch anders ins Vaterunser ein. Ein klein wenig anders, aber trotzdem ist es wichtig. Matthäus schreibt, unser Vater im Himmel, und Lukas lässt das Unser weg. Der kommt gleich zur Anrede, nämlich Vater. Vater. Direkt. Und das finde ich großartig, weil Jesus ja nicht Griechisch gesprochen hat, auch nicht Deutsch, oder Latein, sondern er hat Aramäisch gesprochen. Und im Aramäischen, und das kommt bei Luther gar nicht richtig rüber, im Aramäischen, da sagt Jesus nicht Vater, nämlich Ab, A-B. Ab heißt Vater auf Aramäisch. Da sagt Jesus Abba. Und Abba ist eine Form, die nicht mit Vater zu übersetzen ist, sondern die innigste Anrede eines Kindes an seinen Vater. Mein geliebter Papa, mein Ein und Alles, mein Beschützer, mein Partner, mein Treusorgender, mein Zuverlässiger. All das ist in dem Begriff Abba verankert. Jesus sagt nicht Vater, sondern mein über alles geliebter Papa. Und was hier dran revolutionär ist, so wirklich revolutionär, ist, wenn wir uns mal den Umstand angucken, dass im Alten Testament an einer einzigen Stelle, Gott als Vater bezeichnet wird. Nur an einer Stelle. Ein paar Zahlen vielleicht zur Einordnung. In der gesamten Tora, also den fünf Büchern Mose, 1., 2., 3., 4., 5. Mose, Genesis bis Deuteronomium, Tora, der Grundlage des Judentums, gibt es eine einzige Stelle, in der Gott als Vater bezeichnet wird. Aber in der gesamten Tora wird Gott niemals als Vater angeredet. Niemals. Sondern als Jahwe, die Gottesbezeichnungen. Der Begriff Jahwe, der Name, den sich Gott selbst gegeben hat, auch darauf kommen wir noch, der kommt in der Tora 6600 Mal vor. 6600 Mal kommt Jahwe vor. 15 Mal Abba oder Ab als Gottesbezeichnung. Die Bezeichnung Elohim kommt 2000 Mal vor, über 2000 Mal. Die ehrfurchtsvolle Bezeichnung Herr wird mit Adonai, also Adonai, Herr, kommt 1000 Mal vor, über 1000 Mal. Aber kein 15 Mal nur Vater und kein einziges Mal wird er als Vater angeredet. Jesus kommt auf die Erde, die Jünger fragen, wie sollen wir beten? Und er kommt ausgerechnet auf dieses Wort als Anrede Gottes. Abba. Das ist das wirklich Revolutionäre hinter diesem Begriff. Erinnert euch, Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater. Dieser Begriff ist so revolutionär, von Jesus selbst eingeführt im Gebet, im Vater Unser, so revolutionär, dass er eine komplette Wende eingeleitet hat, wie Gott von uns angeredet oder gesehen werden will. Nicht mehr als der ehrfurchtsvolle Herr Elohim oder als Jahwe, sondern als treu sorgender, unendlich liebender Papa, Versorger, Treuer, bei mir, immer bei mir Seiender. Das ist Abba. Also, Abba ist derjenige, mit dem du in den gleichen Räumen lebst, mit dem du am Tisch sitzt, am Frühstückstisch, am Abendbrottisch. Er ist derjenige, mit dem du im gleichen Haus lebst. Jesus sagt, so sollt ihr Gott anreden. Und er sagt, weil ich ihn so anreden kann, dürft ihr ihn jetzt genau so wie ich anreden. Er ist nicht nur mein Papa, mein Vater, sondern genauso auch euer Vater. Das ist das Revolutionäre. Die Anrede, Abba, ist das Ende einer patriarchalischen Gottesvorstellung. Die unangenehmen und die bedrohlichen Elemente, die wir alle mit dem Wort Vater verbinden oder mit Gott verbinden, sind mit dem Wort Abba überhaupt nicht mehr enthalten. Sie sind weggewischt, mit einem Wisch weg. Das Wort Abba bedroht niemanden, verschüchtert niemanden. Wir dürfen das nie wieder vergessen. Wir dürfen hinter die Anrede Gottes mit Abba nie wieder zurückfallen. Sollte jemand sagen, Gott ist so und Gott will das und das, dann dürfen wir uns immer wieder darauf berufen und sagen, Gott ist mein Abba, mein Begleiter, mein Beschützer, mein Zufluchtsort in jeder Situation. Zu ihm darf ich jederzeit kommen. Er ist keiner, der mich tadelt, der mich straft, sondern er ist derjenige, der auf mich zurennt, wenn ich weggelaufen war und dem nichts zu schade ist, nichts, gar nichts, um mich in seine Arme zu schließen. Das ist mit Abba gemeint, mit Vater. Nach dieser Anrede Vater oder im Aramäischen Abba kommen dann, wie ich schon gesagt habe, die fünf Bitten im Vater Unser bei Lukas. Dass da ausgerechnet 5 Bitten kommen, finde ich übrigens auch interessant. Es ist nämlich total praxisnah. Kinder kommen meistens mit Bitten zu ihren Eltern. Selten mal, ja, gut gemacht und ich lobe dich und so weiter. Selten. Aber meistens kommen sie mit Bitten. Ich brauche da 3 Euro oder da, ich will das kaufen, ich will das machen und so. Kannst du mir das? Und ich finde es großartig praxisnah von Jesus, dass er im Vater unser schlichtweg nur Bitten formuliert. Kein Lobpreis, kein vor Gott niederfallen und ihn anbeten und ihn hoch und ihn hochleben lassen und jubeln, sondern einfach nur bitten. Ihr Lieben, wenn wir die Vorstellung von Abba verinnerlichen, dass Gott einer ist, derjenige ist, zu dem wir jederzeit mit jeder Bitte kommen dürfen, der nicht erst gelobt werden will, der nicht erst sehen will, wie brav wir waren, wie gut wir sind, sondern zu dem wir kommen können, ihn bitten können, so viel wir wollen. Und er ist immer da und hört sich an, was wir brauchen. Das ist das, was Jesus uns im Vater unser vermittelt. Und das ist das, was als erste Definition im Glaubensbekenntnis verankert wurde. Ich glaube an Gott, den einzig wahren Vater, der nicht so ist wie viele andere und der meine Vorstellungen von Vatersein komplett sprengt. Die zweite Definition, an die wir uns langsam herantasten, ist der Allmächtige. Wenn wir nachgucken auf Wikipedia oder ChatGPT und fragen, was ist eigentlich Allmacht, dann kommt folgende Definition. Mit Allmacht wird die Fähigkeit bezeichnet, jedes Ereignis, gegebenenfalls auch jenseits naturwissenschaftlicher Erklärbarkeit, in Gang zu setzen oder zu beeinflussen. Mit Allmacht wird die Fähigkeit bezeichnet, jedes Ereignis, gegebenenfalls auch jenseits naturwissenschaftlicher Erklärbarkeit, in Gang zu setzen oder zu beeinflussen. Tja, bei Allmacht denken viele sofort an Allmachtsfantasien, würde ich sagen. Habe ich mir überlegt. Wenn ich so denke, Allmacht, gerade jetzt, wer die Nachrichten liest, der denkt sofort, was? Da geht er hin und macht wieder 100% Zölle auf die chinesischen Güter. Das ist, wie kann das eine Person überhaupt so einfach mal so entscheiden? Sowas macht Angst. Nicht nur das. Bei Allmacht denke ich an Allmachtsfantasien. Auch im Vergleich, auch zum Teil mit dem, wie viele aufgewachsen sind in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Da ist ja, das ist das, der Patriarchat der Familie und so weiter, allmächtig, der kann das entscheiden und das und ich muss drauf hören und wenn ich nicht höre, dann gibt es Riesenärger. Und so sind viele aufgewachsen und verbinden das immer noch mit Gott, mit ihrer Definition oder Vorstellung mit Gott. Allmacht. Wir denken an Diktatoren, ich zumindest, die sich huldigen lassen, die machen riesige Paraden in Nordkorea und wer da nicht laut genug oder richtig im richtigen Winkel applaudiert, der wird gleich einen Kopf kürzer gemacht. Das verbinde ich heute mit Allmacht. Aber schaffe ich das irgendwie mit Gott in Verbindung zu bringen? Und wenn ja, wie? Und um ehrlich zu sein, will ich das überhaupt? Ja, kurz gesagt, ja. Wie kriege ich das jetzt mit Gott zusammen? Ihr Lieben, Gott heißt in der Bibel nicht nur Gott, er hat sich seinen Namen gegeben, er hat einen Namen. Und das ist das Besondere, er hat sich diesen Namen selbst gegeben. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Dieser Name entstammt einer Selbstvorstellung Gottes. Wann hat sich Gott in der Bibel vorgestellt? Es war einem mittelalten Mann, der für seinen Schwiegervater Ziegen und Schafe gehütet hat. Dem Typen hat sich Gott zum ersten Mal überhaupt vorgestellt, persönlich vorgestellt, muss man sich, das ist schon krass. Und wie hat Gott das gemacht? Der gute Mann hatte wirklich, also der Job des Schafhüters, mein Opa war Schäfer und ich habe es geliebt, bei ihm zu sein, aber ich weiß auch, wie hart dieser Job ist. Und angesehen ist er schon gar nicht. Und dieser Mann, mittelalt, war Mose. Und der hat die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters gehütet. Und wisst ihr, damals haben das Schafe und Ziegen, das war kein Job für Leute, die so 30, 40 Jahre alt waren. Die hatten eigentlich schon ein eigenes Family Office aufgebaut mit Kamelen und so weiter. Und Herr Mose musste quasi die Schafe hüten und die Ziegen und war dann da allein auf dem Feld. Und was passierte? Er sieht aus dem linken oder rechten Augenwinkel oder wo auch immer einen Brand. Es brannte. Und was brannte? Ein Dornbusch. Und der Mose hat erkannt, der brennt ja gar nicht nieder. Ihr könnt euch ja vorstellen, in Wüsten und Steppen damals, ich meine, wenn da so ein Dornbusch brennt, das dauert ungefähr 10 Minuten, dann ist das Ding abgefackelt. Dann ist da nur noch was Schwarzes. Und der hörte gar nicht mehr auf zu brennen. Und das erregte Mose Aufmerksamkeit. Und er verließ die Schafe und Ziegen, ging zu diesem Dornbusch und er kam ins Gespräch tatsächlich mit Gott. Am brennenden Dornbusch fragt Mose: Wer bist du denn? Und dann sagt die Stimme aus dem Dornbusch: Ich bin Jahwe. Luther übersetzt: Ich bin, der ich bin. Mit der Übersetzung von Jahwe, ich bin, der ich bin, kann niemand was wirklich Konkretes anfangen, oder? Ich zumindest gar nicht. Ich konnte damit noch nie was anfangen. Ich bin, der ich bin. Heute ist die Sprachwissenschaft wesentlich weiter, wie ich neulich lernen konnte. Und ich sage euch mal eine Übersetzung, die für Jahwe wesentlich schlüssiger und auch aus meiner Sicht korrekter ist. Und diese Übersetzung, diese Aussage Jahwe bedeutet: Ich bin da im Blick, mit dem Blick auf euch. Ich bin da mit dem Blick auf euch. Verkürzt, noch logischer und simpler übersetzt, heißt es: Ich bin da für euch. Ich bin, der ich bin. Ja, 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 gut gemacht, Luther. Aber ich bin da für euch, Jahwe. Warum ist diese Übersetzung schlüssiger? Wisst ihr, warum sich Gott vorstellt? Nicht um Mose kennenzulernen. Nicht um zu sagen: So, ich nutze jetzt den Moment dieses Menschen da mit seinen Schafen und Ziegen und dem brennenden Dornbusch. Sondern wisst ihr, warum sich Mose vorstellt, warum sich Gott Mose vorstellt? Ich lese es uns vor. Das sind die ersten Worte, die Gott zu einem Menschen sagt, mit die ersten Worte: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Das sind die ersten Worte, mit die ersten Worte Gottes an einen Menschen, abgesehen von Adam und Eva. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen und habe ihr Geschrei gehört. Da kommt einer im brennenden Dornbusch, stellt sich vor und nutzt seine unendliche Macht, seine Allmacht dafür, dass er seinem Volk Befreiung und Rettung schenken will. Da ist keiner, der sagt: Ich bin der allmächtige Jahwe. Ich bin da, damit ihr mir huldigt, damit ihr mir applaudiert, damit ihr vor mir niederfallt, damit ihr Paraden für mich aufzieht. Sondern der sagt: Ich bin da für euch. Und im Hebräischen heißt das nicht nur: Ich bin jetzt da für euch, sondern das ist zeitlos. Und das hat Luther versucht, mit dem Ich bin, der ich bin, das zeitlose Element da rein zu quetschen. Du kannst es auch übersetzen mit: Ich werde für euch da sein. Ich bin jetzt für euch da. Ich war für euch da. Gott stellt sich uns Menschen vor in seiner unendlichen Allmacht, als ein Gott, der das Geschrei, das Elend, das Leid wahrnimmt und sieht. Und aus diesem Grund einschreiten will. Aus diesem Grund uns sieht, für uns da ist. Das ist die wahre Allmacht Gottes. Er setzt sich ein, nicht für sich, für seinen Ruhm, für seine Ehre, für sein Gold und alles andere, sondern er setzt sich ein für seine Kinder, die vielleicht nicht einmal die Kraft aufbringen, zu ihm zu rufen, die ihn nicht kennen oder die ihn noch nicht mal drum bitten. Trotzdem ist Gottes Reich und Gottes Allmacht genau für sie. Ich bin da für dich, ich bin da für euch. Zum dritten Punkt, zum Schluss, der Schöpfer. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Die Ergänzung des Himmels und der Erde schränkt das aus meiner Sicht ein bisschen ein auf, ich muss dran glauben, dass Gott die Erde in 6 Tagen oder 7 Tagen geschaffen hat. Muss keiner glauben. Muss keiner glauben. Jeder darf es glauben. Es muss keiner glauben. Die Bibel besteht aus so vielen wunderbaren Elementen. Von Fakten, von Prosa, von Literatur, von wunderschönen Texten, Psalmen, in denen wunderbare Attribute für Gott genannt werden. Und da geht es nicht darum, dass alles, weil es im Psalm so und so steht, muss, das ist zum Teil übertragen gemeint. Vielleicht, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es genau da bei der Schöpfung des Himmels und der Erde genauso gemeint. Ich weiß es nicht. Aber es spielt aus meiner Sicht für den Glauben überhaupt keine Rolle. Gar keine. Überhaupt keine. Deswegen lasst uns mal bei dem Begriff Schöpfer bleiben. Der Begriff Schöpfer ist auch was ganz Großartiges. Der erste Vers der Bibel, da geht es nämlich um die Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der erste Satz der Bibel. Und Johannes, der Evangelist, greift diesen Satz, diesen Satz nochmal auf und formuliert in seinem Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 1, folgenden Satz. Im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Wie schafft Gott? Was tut er? Er hat die Welt erschaffen und alles, was drauf ist, mit seinem Wort. Und er schafft seitdem mit seinen Worten. Aber was schafft er eigentlich? Was tut er da eigentlich mit seinen Worten? Bei Mose war es so, dass er mit Mose geredet hat und dieser brennende Dornbusch war für Mose abseits seines regulären Alltags, seines Weges, etwas komplett Außergewöhnliches. Etwas komplett Irrationales, was er sich gar nicht vorstellen konnte. Und Gott schafft seitdem und bis heute im Leben von uns Menschen unfassbar Außergewöhnliches, unfassbar Großartiges. Was meine ich damit? Gott ist eine Überraschung. Gott ist eine Überraschung. Gott ist keine Notwendigkeit. Notwendig sind Lebensmittel, die Steuererklärung, viele andere Dinge, die sind notwendig. Sauber machen, Wäsche waschen und so weiter. Gehört alles zu unserem Alltag. Gott ist keine Notwendigkeit wie alltägliche Dinge, die uns zum vielleicht Spaß machen, vielleicht auch keinen Spaß machen. Darum geht es bei Gott nicht. Gott ist ein Gott, der uns überrascht, der eingreift mit seinem Wort in unserem Leben, der uns Überraschungen schenkt am Wegesrand, wie dem Mose den brennenden Dornbusch. Wie Jesus das vorgelebt hat in seinem Leben. Der einzige Knackpunkt, den ich so auch habe mit dem Glaubensbekenntnis, was ja dann noch weitergeht, ist der, wenn wir weiterdenken, Glaubensbekenntnis, und Jesus wurde geboren und danach gekreuzigt. Das ist die Abfolge im Glaubensbekenntnis. Geboren von der Jungfrau Maria und sofort gekreuzigt. Alles, was dazwischen ist, diese 3 Jahre auf der Erde, die kommen da gar nicht vor. Wird keine einzige Silbe von genannt. Weder von Jesu unbegreiflichen, großartigen Wundern, die er Menschen getan hat, von seinen Heilungen, die er geschenkt hat, von seinem Blick auf Menschen, auf die niemand anders einen Blick hatte. Niemand anders. Alle Schriftgelehrten und Pharisäer hatten nur den Blick auf ihre eigene Heiligkeit und Rechtmäßigkeit und Ordnung und Einhaltung der Gebote und des Wortes. Aber die Kranken, die Gelähmten, die Frauen, die Kinder, für die hatte niemand einen Blick. Niemand. Selbst die Jünger haben es nicht kapiert und wollten die Kinder wegschicken. Und da geht Jesus hin und zeigt 3 Jahre lang, welchen Blick er hat. Welchen Blick er hat. Dass er immer die sieht, die genau das brauchen. Nämlich Rettung, Hilfe, Heilung. Und glaubt mir, für alle damals war das, was Jesus getan hat, ich glaube, die größte Überraschung in ihrem Leben. Die größte. Die größte und unerwartetste Überraschung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da ist ein Mann Jahrzehnte krank, kann nicht laufen, nicht arbeiten, muss betteln und dann kommt Jesus und er ruft und Jesus bleibt stehen und geht zu ihm und heilt ihn. Welche größere Überraschung von Jesu Liebe und Allmacht und Menschenzugewandtheit kann man sich überhaupt vorstellen? Wenn ich so in meinem Leben lebe, dann frage ich mich schon manchmal, gibt es sowas überhaupt noch bei mir? Solche Überraschungen? Sag mal, rechne ich überhaupt noch damit? Ja, schon. Doch, doch. Ich rechne schon damit. Ich bete auch dafür. Ich glaube auch daran, dass es Überraschungen geben wird. Aber dann denke ich mir manchmal, ich erwarte so riesige Dinge. Riesiges Eingreifen. Das macht Gott manchmal und das ist großartig. Aber im Rückblick merke ich, sag mal, wie blind warst du eigentlich, nicht zu sehen, wie oft Gott dich überrascht hat. Wie oft Gott eingegriffen hat und du hast es noch nicht mal wahrgenommen. Mit Kleinigkeiten, wo wir im Rückblick merken, sag mal, wenn ich da so abgebogen wäre, dann wäre ich vielleicht da rausgekommen. Oder warum ist die Tür verschlossen geblieben? Dafür ist eine andere Tür völlig überraschend aufgegangen. Und so zeigt sich Gott in unserem Alltag, in unserem Leben, als ein Gott, der uns überrascht, der eingreift. Das ist Gottes Schöpfungsmacht. Gott ist kein Gott, der damals Himmel und Erde geschaffen hat in 7 Tagen oder 6 Tagen und einen Tag geruht hat und dann war es das. Sondern Gott ist ein Gott, der bis heute schöpferisch mit seinem Wort eingreift und mit seinem Wort Menschen Überraschungen schenkt, die komplett umhauen. Ihr Lieben, ich will euch nur sagen, wenn Gott eingreift und zu uns spricht, zu jedem spricht, ganz individuell, ganz gleich wo und wie, dann merken das die Menschen. Für mich ist das der größte Gottesbeweis überhaupt. Kann ich euch ganz ehrlich sagen. Wenn Menschen erzählen, wie sie von Gottes Worten und Eingreifen komplett umgehauen wurden. Komplett umgehauen. Und nicht nur so, ja, da ist das und das und da bin ich dankbar für und so weiter, da habe ich für gebetet und das war toll, groß und klein, sondern es gibt Menschen, ganz, ganz viele, die wurden von Gottes schöpferischem Eingreifen komplett aus der Bahn geworfen. Und die werden das ihr Leben lang nicht vergessen. Und das sind die großen Worte Gottes, das Eingreifen Gottes im Großen und im Kleinen. Und wenn Gott will, und das will er, dann will er uns überraschen. Dann will er eingreifen und dann tut er das auch. Seine Worte bewegen Menschen, seine Worte bewegen Christen. Auch das ist ein untrügliches Zeichen. Christen stehen auf, nicht für sich, sondern Christen stehen auf für andere. Christen, Jesu-Nachfolger, denken, ich habe das Elend, das Geschrei gehört und gesehen, ich muss was tun und sie tun was. Und da gibt es eine Mutter Teresa oder gab es. Und Menschen haben sie besucht in Jakarta und ich habe in einem Podcast vor kurzem gehört, da gingen die Leute hin, haben sie besucht, stiegen aus dem Flugzeug aus und haben sich nicht getraut, mit ihren Schuhen in ihr Haus zu gehen. Sie haben gesagt, ich muss meine Schuhe ausziehen, weil ich merke, was hier passiert, ist unglaublich heilig. Und das zu merken, das zu spüren, was da passiert, wenn Gott eingreift, ist großartig. Zum Schluss eine Bitte an euch. Ihr habt alle 2 Zettel bei euch in der Nähe und auch einen Stift. Und meine Bitte an euch ist folgende. Nehmt euch mal 60 Sekunden Zeit. Eine Minute, mehr nicht. Das könnt ihr jetzt machen oder auch später, aber nehmt euch mal die Zeit und schreibt auf einen der Zettel nur ein Stichwort. Das kann ein Stichwort sein, das könnten auch viele sein. Bei manchen füllt sich der Zettel vielleicht ganz schnell, bei manchen bleibt er leer, was gar nicht schlimm ist, ja? Gar nicht schlimm. Bei manchen kommt ein Begriff vielleicht. Schreibt mal auf, wann hat euch Gott zuletzt unerwartet überrascht? Wann hat euch Gott zuletzt völlig unerwartet überrascht? Wenn ihr nichts aufschreibt, ist es nicht schlimm. Ihr nehmt den Zettel sowieso mit, der wird nicht eingesammelt, der bleibt bei euch. Denkt mal drüber nach. Und auf den zweiten Zettel, die zweite Bitte, schreibt da mal drauf eine Idee, ein Gedanke. Gibt es einen Menschen, der muss jetzt nicht neben mir sitzen, der muss auch nicht hier im Gemeindesaal sitzen, gibt es einen Menschen, dem ich mal eine völlig unerwartete Überraschung schenken könnte, bieten könnte? Etwas, das er überhaupt nicht erwartet hätte. Schreibt das mal auf den zweiten Zettel und nehmt das mal mit. Nehmt das mal mit ins Gebet und überlegt mal, kann ich das vielleicht in den nächsten 7, 8, 10 Tagen umsetzen? Und mit dieser Überraschung demjenigen sagen, weißt du, hier geht es nicht um mich, hier geht es nicht um ein Danke von dir, hier geht es nicht darum, dass ich gelobt werde für das, was ich jetzt getan habe für dich, sondern hier geht es um Folgendes. Ich habe in meinem Leben gemerkt und erfahren, dass Gott mich so oft getragen und an so vielen Stellen überrascht hat, positiv überrascht. Und ich möchte dir einfach signalisieren, wenn dich das freut und wenn du das gar nicht so, wenn du wirklich jetzt dich freust und nicht nur sagst, oh, wie toll, sondern wirklich freust dich über diese ungeplante Überraschung, will ich dir nur zusagen, genau so ist Gott. Amen.